Hallo und willkommen zur neuesten Episode von Nintendo Nauten. Mein Name ist Thomas und die September Direct von Nintendo ist nun eine Woche her und ich habe mir mal bewusst diese Zeit genommen, um verschiedene Informationen einzuordnen. Ich wollte auch die Resonanz der Direct abwarten und diese Resonanz, würde ich sagen, ist sehr viel negativer, als ich das mir hätte vorstellen können. Zumindest, wenn ich mir Presse, Social Media und vor allem YouTuber anschaue. Aber man darf auch nicht vergessen, dass negative Überschriften einfach mehr ziehen. Und Nintendo hat diesmal durchaus auch Munition für solche Meldungen oder Meinungen geliefert. Und ja, trotz alledem muss ich sagen, ich fand die Direct gut. Solide 8 von 10. Jetzt sagt ihr, kein Wunder, du hast einen Podcast über Nintendo. Klar, das wird damit zu tun haben. Also ich mag Nintendo-Spiele und vor allem einen Großteil der Spielserien. Und das ist dann eben der Unterschied zu diversen YouTubern, die irgendwie nur zufrieden sind, wenn ein neuer Hauptteil zu Zelda, Mario, Pokémon, Smash angekündigt wird. Denn solche Ankündigungen oder große Ankündigungen gab es diesmal nicht. Aber deswegen ist nicht immer alles schlecht. Dazu kommt, dass viele Beobachter mal ihr Hype-Level kontrollieren sollten, denn im Vorfeld gab es ja dann immer so Videos mit über 60 Minuten Direct, die längste, die es je gab. Oh mein Gott, da wird Nintendo alles zeigen. Alleine aufgrund des Geburtstages von Mario am 13. September ging ich halt auch davon aus, dass es irgendwie ein größeres Mario-Segment in der Direct geben wird. Schließlich gab es zum 35. Geburtstag eine 16-minütige Direct nur und für unseren Lieblingsklempner. Und diesmal haben sich dann einfach eine Mario Direct irgendwie mit der normalen Direct verbunden und deswegen gab es nachher die Laufzeit von 63 Minuten. Und ja, in solch einer Mario Direct werden dann eben auch viele andere Themen behandelt, die nichts mit Videospielen zu tun haben. Und so gehen dann auch eben mal 20 Minuten ins Land, wo wir dann mehr über den Kyoto Marathon 2026 erfahren oder dass es im Nintendo Museum nun eine Wand voller Kunstdrucke und Skizzen von Mario gibt. Aber wir bekamen dann auch den ersten Teaser zum neuen Mario-Film, der übrigens der Super Mario Galaxy-Film heißen wird. Im Frühjahr gab es noch Gerüchte, der Film würde die Super Mario World Movie heißen, aber nun überspringen sie eben das Spiel und gehen direkt zu Galaxy. Hoffentlich nutzen sie diesmal auch mehr Musik der Videospiele, denn die Galaxy-Spiele haben einen grandiosen Soundtrack und das ging mir bei dem ersten Mario-Film so ein bisschen ab, dass da so viel Pop-Music irgendwie eingespielt wurde. Und apropos Galaxy-Spiele, Nintendo nutzte die Gelegenheit, um Super Mario Galaxy 1 und 2 für die Nintendo Switch anzukündigen. Das soll als Spielepaket am 2. Oktober 2025 veröffentlicht werden. Und da spreche ich dann direkt auch mal den Elefanten im Raum an. Das Kombipaket beider Spiele kostet 69,99 € im eShop und beide Spiele auch einzeln für jeweils 39,99 € erhältlich. Und ja, das sind sportliche Preise und ich verstehe jeden, der sagt, das ist mir zu teuer. Zwei überarbeitete Wii-Spiele im Paket für 69,99 € sind definitiv kein Angebot für jeden. Super Mario 3D All-Stars wurde vor 5 Jahren für 59,99 € verkauft und hatte immerhin 3 Spiele im Paket. Allerdings muss man sagen, das war noch alles nur mehr schlecht als rechte Emulationen. Also wir müssen warten, ob jetzt die neue Spielesammlung, ob das vielleicht echte Portierungen sind. Aber Nintendo war, was Preise angeht, immer sehr eigen und auch anders als die Konkurrenz. In diesem Jahr wurde doch noch Donkey Kong Country Returns HD für die Switch veröffentlicht. Einfacher HD-Port eines Wii-Spiels für 59,99 €. Und das hat sich übrigens über 1,27 Millionen Mal verkauft. Oder letztes Jahr, Luigi's Mansion 2 HD. Der Remaster eines 3DS-Spiels kostete ebenso 59,99 €. Damit gut 20 € mehr als das Originalspiel, damals auf dem 3DS. Verkauft sich übrigens auch gut. Insgesamt über 1,88 Millionen Mal hat es sich auf der Switch jetzt verkauft. Und andere Hersteller hätten diese Art von Remaster günstiger angeboten, aber nicht aber Nintendo. Und im Vergleich zu diesen Beispielen sind 69,99 € für 2 Mario-Spiele ja fast ein guter Deal, ja. Aber am Ende kann man immer nur sagen, dass wenn ihr euch daran stört, ihr es nicht kaufen sollt. Ganz einfach. Also das ist das einzige Mittel, wenn man gegen diese Preise ist, nicht kaufen. In der Hoffnung, dass das Millionen von Leute so machen und auf einmal die Hersteller dann sagen, irgendwas klappt hier gerade nicht, wir müssen vielleicht was anpassen. Ich würde als Nintendo-Fan auch gerne in einer Welt leben, wo solche Remaster besser bepreist wären, es günstige Upgrade-Möglichkeiten für Vorbesitzer gäbe und Nintendo öfters Rabatte für die eigenen Spiele gewähren würde, ist aber leider nicht so. Ich meine, ich musste mir alle Switch-Spiele, die ich auf der Wii U digital besaß, also die ganzen Remaster, diese Portierungen, musste ich mir neu kaufen, ohne Rabattmöglichkeiten. Ja, und ich hatte die digital gekauft. Das heißt, es hätte einen Weg gegeben, zu beweisen, dass ich sie habe. So musste ich in der Tat am Ende diese Spiele einfach nochmal neu kaufen. Also ich musste es nicht, ich habe es am Ende irgendwann getan, weil ich es wollte. Also Nintendo hat mich ja nicht gezwungen, dazu das so machen, aber ich wollte eben die leicht bessere Version haben und vor allen Dingen keine Wii U mehr an meinem Fernseher mit dem ganzen Kabelsalat angeschlossen haben. Und so habe ich das nach und nach gemacht. Und es wird genug Leute geben, die es nicht gemacht haben. Und das ist auch völlig in Ordnung. Weil ich weiß, dass Nintendo eigene Spiele seltener Rabattaktionen haben, habe ich wiederum keine Probleme, diese Spiele direkt am ersten Tag zu kaufen. Es lohnt sich meistens einfach nicht, Monate auf einen Deal zu warten. Und ja, das macht mich Teil des Problems. Aber genauso läuft das jetzt am 2. Oktober, denn dann kaufe ich Super Mario Galaxy 1 und 2, um beide Spiele durchzuspielen. Ghost of Yotei erscheint auch an diesem Tag. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich mit dem Kauf dafür warte, weil ich eben damit Galaxy so viel zu tun habe. Und ich weiß, wenn ich da jetzt ein paar Wochen, Monate warte, wird das Spiel dann eben nicht mehr 79,99 Euro kosten. Ich verstehe aber auch jeden, der es genau umgekehrt macht und sich erst das neue Spiel kauft und später die Galaxy Remaster. Für mich sind die Galaxy-Spiele aber echt ein wichtiges Spiel und einer meiner Lieblingsspiele. Deswegen bin ich dabei. Und mir ist durchaus bewusst, dass Videospiele leider ein sehr teures Hobby sind. Schon immer gewesen. Und im aktuellen Wirtschaftsklima ist das sogar dann quasi noch schlechter geworden, weil man jetzt nochmal, wo alles teuer geworden ist, die Mieten, alles nur teuer. Und dann kommen jetzt auch noch die Videospiele dazu und die werden auch nochmal teuer. Und und dann muss jeder für sich persönlich einfach seine Grenzen ziehen. Und ja, schauen, was er mit seinem Geld macht. Und da gibt's, das ist einfach sehr individuell, wer was und wie viel für sein Hobby ausgeben möchte. Ihr wisst es selbst am besten, wenn euch etwas zu teuer ist, kauft's halt nicht. Jetzt habe ich also viel über den Preis geredet. Das muss ich aber zumindest auch mal die Verbesserung ansprechen, weil gefühlt haben auch jetzt die ganzen Leute, die da jetzt gerade auf YouTube meckern, irgendwie ignorieren die alle Verbesserungen und sagen, wow, hier, wie Spiele für 69,99 Euro, wie können die nur? Ich muss aber auch gestehen, dass das ein bisschen schwierig ist, weil Nintendo viele der Verbesserungen gefühlt verschwiegen hat. Ja, sogar das kostenlose Switch 2 Upgrade kam im Trailer gar nicht vor und dabei liefert genau dieses 4K-Auflösung für beide Spiele. Also mir ist echt unverständlich, warum das weder gesagt noch gezeigt wurde. Im Handheld-Modus auf der Switch 2 könnt ihr dann eben in 1080p spielen statt 720p. Im Dock-Modus 4K, alles mit 60 FPS. Dazu wurden die Zwischensequenzen nicht einfach hochskaliert, so wie es noch bei der 3D All-Stars Collection der Fall war, sondern sie wurden nochmal neu gerendert und auch das Seitenverhältnis wurde jetzt korrigiert und richtig angepasst. Dazu wurden einige Fehler verbessert, wie Peachs Auge. Es kommen teilweise neue Texturen zum Einsatz. Das sieht man gerade im Anfangsgebiet an den Bodentexturen, dass die offensichtlich sogar ausgetauscht wurden. Außerdem bekommen beide Spieler einen Assist-Mode. Ihr könnt dann zu zweit spielen. Ein Spieler steuert Mario, der andere verwendet den Zeiger, um Sternteile zu sammeln, an Büschen zu rütteln oder Gegner mit diesen Sternteilen zu beschießen, um sie dadurch zu betäuben. Auch könnt ihr den Hilfemodus einschalten. Damit startet ihr mit mehr Lebenskraft und könnt diese durch bloßes Stillstehen auch regenerieren. Außerdem bringt euch eine Blase nach Stürzen in die Tiefe automatisch auf festen Boden zurück. solche Modi hatte es auch in Mario Odyssey gegeben und sind jetzt eben in den Galaxy-Spielen integriert. Rosalinas Bilderbuch bekommt in Super Mario Galaxy ein neues Kapitel und für Super Mario Galaxy 2 gibt es sogar eine komplett neue Bilderbuchgeschichte, weil es da ja das Bilderbuch eigentlich gar nicht gab. Außerdem lassen sich 154 Musikstücke der Spiele direkt vom Hauptmenü aus anhören. Ach, und die Switch 2 soll noch einen Mausmodus haben. Dazu wissen wir nicht viel, haben wir nur auf der japanischen Seite gesehen. Dürfte aber gerade bei Super Mario Galaxy 2 extrem hilfreich sein, wenn man Yoshi spielt. Und wenn ich all die neuen Features und Verbesserungen mir ansehe, hat Nintendo diesmal mehr Arbeit reingesteckt als noch bei 3D All-Stars. Natürlich nicht so viel Arbeit wie bei umfangreichen Remastern wie Spyro Trilogy oder die Crash Bandicoot Trilogy, aber ehrlicherweise hatte ich bei der Ankündigung erst Angst, die würden einfach die Super Mario Galaxy Version von 3D All-Stars nochmal verkaufen. Und das ist jetzt definitiv nicht der Fall. Und ob die Änderungen nun ausreichen, dass ihr dann pro Spiel 39,99 € ausgibt oder eben zusammen für 69,99 €, das müsst ihr selber entscheiden. Ich freue mich, zwei meiner Lieblinge bald in 4K auf der Switch 2 spielen zu können. Nintendo hätte die Ankündigung aber irgendwie besser gestalten können, eben mehr Neuerungen zeigen und vor allen Dingen auch mal die Switch 2 Version zeigen. Denn die haben wir bisher noch gar nicht gesehen. Also auch auf den ganzen Screenshots, auf den ganzen offiziellen Seiten sparen sie sich das momentan aus, was auch irgendwie seltsam ist. Übrigens haben die Spieler auch Amiibo-Support und es wurden gleich zwei neue Amiibos angekündigt. Die Amiibo-Figuren Mario und Luma und Rosalina und Lumas aus Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2 sind ab dem 2. April 2026 für jeweils 29,99 € erhältlich. Etwas seltsam, die Spiele jetzt anzukündigen oder zu veröffentlichen und die Amiibos dann eben erst im April. Aber letztendlich sind beides einfach Dinge, um den Film zu bewerben, der eben im April in die Kinos kommt. Aber ja, ich habe richtig gehört, dass die Amiibos 29,99 € kosten. Weil ich habe ja so viele Videos gesehen, die sich über die 29,99 € aufregen und wahrscheinlich denken, dass die so große Amiibos sind wie die normalen Mario Amiibos. Aber die sind doppelt so groß. Sie kosten dann jetzt eben 10-15 € mehr als die normalen Amiibos, aber sind eben doppelt so groß. Das heißt jetzt nicht, dass ich die 29,99 € gutheiße, sondern einfach nur erkläre, warum die teurer sind als herkömmliche Amiibos. Also wir haben halt mittlerweile 19,99 € als Standardpreis. Die etwas größeren Amiibos haben dann 29,99 € und dann gibt's auch noch welche für 39,99 €. Dazu dann später mehr. Amiibo sind halt mittlerweile primär für Sammler. Die Figurenqualität wurde über die Jahre auch deutlich besser und der Standardpreis ist trotzdem in Anführungszeichen nur 5 € mehr als früher. In den USA sind Amiibos dann aber richtig teuer geworden, da dort nochmal Zölle aufgeschlagen werden, dank der aktuellen politischen Führung. Dort kosten dann diese beiden Mario und Galaxy Amiibos 39,99 US-Dollar. Also nochmal, wir hatten früher immer so 1:1 Umrechnung gehabt zwischen Euro und Dollar und bin halt jetzt froh, dass wir das jetzt nicht mehr haben, sondern dass wir da bei 29,99 € bleiben und die Amis eben 39,99 € zahlen. Kommen wir zu den anderen Ankündigungen. Super Mario Bros. Wonder bekommt im Frühjahr eine Switch 2 Edition mit einer Sammlung an Multiplayer-Minispielen, die spaßig aussahen. Für mich aber wahrscheinlich kein Grund wären zum Upgraden. Allerdings wurden auch Singleplayer-Inhalte angedeutet, da wir etwa Captain Toad und die Koopalinge gesehen haben. Weitere Infos dazu folgen dann zu einem späteren Zeitpunkt. Ich hoffe, dass da wirklich mehr Singleplayer-Inhalte kommen, denn Mario Bros. Wonder ist ein ganz tolles Spiel und ich würde es mit Freude erneut durchspielen, nur diesmal in 4K, wenn es halt dann neue Singleplayer-Inhalte gibt. Das habe ich mit Kirby gerade erst gemacht. Aber die Titel dieser Switch 2 Upgrades, die werden halt auch immer absurder, ja. Der volle Titel von Mario Bros. Wonder für Switch 2 ist Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition Plus gemeinsam im Bella Bell Park. Das werde ich versuchen, zukünftig einfach dann zu vermeiden, das so oft sagen zu müssen. geht aber insgesamt davon aus, dass das ähnlich gehandhabt wird wie bei Kirby. Besitzer des Originals zahlen dann 20 Euro für das Add-on, bekommen die zusätzlichen Inhalte und können das Spiel dann auch in 1440p oder 4K spielen. Aber es wurden auch neue Spiele angekündigt, etwa Mario Tennis Fever, welches 69,99 kostet und am 12. Februar 2026 in den Handel kommt. Und auch da hörte ich viel Gemaule von wegen, ja, schon wieder ein Mario Tennis, wir hatten doch eines. Ja, wir hatten gerade eines, Mario Tennis Aces aus dem Jahr 2018. Sprich, Mario Tennis Fever erscheint fast 8 Jahre nach Aces. Das ist die längste Wartezeit, die wir jemals zwischen Mario Tennis Spielen hatten. Es ist okay, wenn einem ein Spiel oder eine Spielereihe nicht gefällt, aber bitte tu doch nicht so, als sei eine Mario Tennis Ankündigung so wenig wert. Ja, Nintendo veröffentlicht maximal ein Tennisspiel pro Generation. Es sind eben keine jährlichen Franchises wie EA FC, wo man dann sagen würde, oh, schon wieder ein neues Fußballspiel. Hier liegen halt mal so 6, 7, 8 Jahre dazwischen und dann ist das halt für Leute, die die Spiele mögen, irgendwie ein großes Ding. Und ich habe Mario Tennis sehr gemocht, also Mario Tennis Aces habe ich sehr gemocht, weil das Wii U-Spiel war furchtbar, das 3DS-Spiel war auch nicht so toll. Ja, da war Mario Tennis Aces für mich, ja, es geht wieder aufwärts. Spielerisch für mich das Beste Mario Tennis. Es mangelte aber eben an Inhalten und an Modi. Die wurden da teilweise nachgereicht über Monate. Das war nicht so glücklich. Außerdem war der Story-Modus maximal zweckmäßig. All das scheint Fever nun besser zu machen. Natürlich könnt ihr Topspin, Slices, Lobs schlagen. Neu sind aber eben so Defensivbewegungen wie Rutschläge oder der berühmte Bäckerhecht. Aber Mario Tennis lebt ja von den verrückten Gimmicks und die kommen diesmal in Form von 30 verschiedenen Fever-Schlägern, die jeweils andere Spezialfähigkeiten haben. Von Vereisung des gegnerischen Platzes über Verdoppelung der eigenen Spielfigur bis hin zur Verkleinerung des Gegners, alles möglich. Und ihr macht ja wie in Rollenspielen, müsst ihr diese Fever-Leiste dann irgendwie auffüllen und wenn die voll ist, könnt ihr dann eben diese Sonderfähigkeit ausführen. Und diesmal gibt's auch genug Spielercharaktere. Mit 38 sogar ein neuer Rekord innerhalb der Tennisreihe. Nie gab es mehr Spieler. Und ja, Donkey Kong hat das Design von Mario Kart World oder Bonanza. Also das ist einfach das neue Standarddesign, was ja auch irgendwie Sinn macht. Und offenbar gibt es diesmal direkt zum Start diverse Modi, von Turnier über Missionstürme, wo ihr bestimmte Challenges meistern sollt, bis zum Spezialmix, wo Regeln und Hindernisse eben gemixt werden. So sah man eine Spezialmix-Stage voller Wundereffekte von Mario Bros. Wunder. Und das sah sehr spaßig aus. Außerdem gibt's noch einen Abenteuermodus, in dem Mario und seine Freunde in Babys verwandelt wurden und ihr dann eben versuchen müsst, eure ursprüngliche Form zurückzuerhalten und dabei eben auch wieder Tennis zu lernen. Aktuell kann man noch nichts über den Umfang der jeweiligen Modi oder über die Eigenheiten des Abenteuermodus zeigen oder sagen. Als langjähriger Mario Tennis Fan hat mir der Trailer aber echt Lust gemacht, wirklich. Und da das Spiel schon im Februar erscheint, wird es eben auch nicht allzu lange dauern, bis die offenen Fragen geklärt werden. Die letzte Ankündigung im Mario-Blog war Yoshi and the Mysterious Book, ein 2D Yoshi-Plattformer, der ebenfalls im Frühjahr 2026 veröffentlicht wird. Ein sprechendes Buch namens Enzo fällt vom Himmel. In dem Buch finden sich dann einige Informationen zu höchst seltsamen Kreaturen, die Enzo aber nicht lesen kann, weil es ja im Buch steht und er nur außerhalb sein Gesicht hat auf dem Cover. Egal. Yoshi möchte helfen und reist ins Buch, um diese Kreaturen zu erforschen. Der Artsy mit gezeichneten Hintergründen ist wirklich der Hammer und ich denke, dass jeder, der Yoshis Woolly World oder Yoshis Crafted World mochte, hier seine helle Freude haben wird. Diese Yoshi-Plattformer sind einfach total relaxend, so richtig chillige Games und ich hätte mir einen besseren Trailer gewünscht, denn es wurden im Prinzip gefühlt immer so Tutorial-Abschnitte gezeigt und wenig eigentliches Gameplay, so dass ein langsames Spiel wahrscheinlich jetzt noch langsamer wirkte und das hat dem, glaube ich, nicht ganz so gut getan. Ich bin sehr gespannt. Also, auch wenn jetzt die großen neuen Ankündigungen fehlten, wurden in dem Segment gute Spiele angekündigt und auch noch mehr Merchandise. Etwa kommt auch die sprechende Blume aus Mario Bros. Wonder als Figur nächstes Jahr in den Handel Und auch Rosalinas Bilderbuch lässt sich in englischer Sprache aktuell bestellen. Leider fehlen halt dort die neuen Seiten. Ich habe es trotzdem vorbestellt. Kommen wir nun zum allgemeinen Teil der Direct. Dort werde ich aber jetzt nicht jedes Spiel besprechen, weil ihr kennt die mittlerweile schon. Ich versuche da nur so einen groben Überblick mit ein bisschen meinen Eindrücken zu liefern. Tomodachi Life wurde erneut gezeigt, diesmal primär Charaktereditor und dass man die Mies wie bei den Sims per Hand aufnehmen und an anderer Stelle abwerfen kann. Dabei ist dann eure Inselstadt diesmal wirklich 3D und nicht einfach so eine 2D-Karte. Das Spiel soll im Frühjahr erscheinen und dabei verwunderte es mich doch sehr, dass nach wie vor nur eine Switch 1-Fassung ist angekündigt. Ich hätte halt gedacht, dass es nun an der Zeit wäre, auch eine Switch 2-Edition zu enthüllen. Vielleicht wird es aber auch keine geben, sondern stattdessen ein kostenloses Update, wie jetzt gerade bei dem Mario Galaxy-Spielen. Hades 2 dagegen kommt für Switch und Switch 2 und das schon am 25. September für 29,99 €. Das Spiel hatte einen enorm guten Trailer. Gerade die erste Hälfte mit den Zwischensequenzen war richtig gut gelungen und machte Lust auf eine TV-Serie, auch wenn es natürlich keine geben wird. Aber wenn die Zwischensequenzen dann auch im Spiel so mal vorkommen, anstatt nur im Intro, wäre das richtig krass. Hyrule Warriors Chronik der Versiegelung bekam einen neuen Trailer mit viel Gameplay und es war flüssig. Hurra! Das muss man extra betonen, wenn man den Vorgänger auf der Switch gespielt hat. Außerdem wurde ein Korok-Kämpfer als spielbarer Charakter vorgestellt, der so toll gestaltet ist, dass er irgendwie direkt zum Fanliebling wurde und ich will den eigentlich auch nur spielen. Und man sah mehr von den, ich nenne ihn jetzt mal Roboter Link, der den echten Link in dem Spiel wahrscheinlich ersetzen wird. Der wurde jetzt in zwei Trailern so ein bisschen angedeutet und auf den Screenshots und Artworks, die nachher veröffentlicht wurden, hat man ihn dann komplett gesehen. Das ist so ein bisschen wohl der Ersatz, dass der echte Link nicht da sein kann in dem Spiel, aus Lore-Gründen, dass man dann jetzt trotzdem irgendwie Link hat. Größte Überraschung war für mich aber, dass das Spiel bereits am 6. November veröffentlicht wird. Das Spiel wurde ja monatelang seit der ersten Ankündigung als Wintertitel angekündigt, was in der Branche oft Januar, Februar heißt, wie etwa bei Final Fantasy VII Remake Integrate, welches nun am 22. Januar für Switch 2 veröffentlicht wird und eben auch in den letzten Wochen als Wintertitel immer benannt wurde. Für 49,99 € erhaltet ihr dann das Spiel im eShop oder eben als Game Keycard. Vorbesteller erhalten eine portierte Version des Originalspiels Final Fantasy VII dazu. Wer die also nicht hat, noch nicht hat das Spiel, sind so um die 15 €, glaube ich, im eShop, wenn es nicht gerade im Angebot ist. Und es ist gerade im Angebot, für so um die 7 €. Dann könnte das halt noch ein Deal sein. Als neue Funktion kommt bei Final Fantasy die sogenannte Streamlined Progression vor. Dieses System richtet sich an Spieler, die den Schwerpunkt auf die Handlung legen möchten, die es ein bisschen einfacher haben möchten. Dann hat man eben Möglichkeiten, die Lebens- und Magiepunkte dauerhaft auf dem Höchstwert zu halten, den versuchten Schaden auf 9.999 Punkte festzulegen und das Inventar mit allen Gegenständen in maximaler Stückzahl auszustatten. Und diese ganzen Optionen könnt ihr jederzeit einzeln aktivieren oder deaktivieren, wie ihr das wollt. Quasi eingebaute Sheets, wenn ihr so möchtet. Und wenn wir gerade bei Square Enix sind, kann ich auch kurz über die für mich wichtigste Ankündigung der Show reden. Dragon Quest VII Reimagined, ein komplettes Remake von Dragon Quest VII und nicht einfach ein Port der 3DS-Fassung, die es vor 9 Jahren gab, die ja auch ein Remake war. Diesmal gehen sie den Weg von diesen wunderbaren Diorama-Hintergründen in 3D. Falls ihr Fantasia Neo Dimension gespielt habt, wisst ihr ungefähr, wohin die Reise geht. Ich habe eine besondere Beziehung zu dem Spiel. Das Spiel wurde 2000 in Japan und 2001 in den USA für die erste PlayStation veröffentlicht und fand den Weg leider nie nach Europa. Aber in den Videospielmagazinen damals, also Printmagazine, die Älteren unter euch werden sich erinnern, wurde öfters mal darüber berichtet. Und ich habe jeden Artikel darüber verschlungen und die Screenshots mir dann angeschaut. Und ich wollte es halt unbedingt spielen. Obwohl es optisch wie ein besseres Super Nintendo-Spiel aussah, mit halt drehbarer Map und 3D, rudimentären 3D-Gebäuden, optisch damals also nicht so gut gelungen wie jetzt ein Final Fantasy VII 8 oder 9 und ich wollte es trotzdem spielen, ja. Und ich glaube, ich habe mir dann irgendwann die PS1-Fassung importiert, aber ich musste dann bis 2016 warten, um meine offizielle lokalisierte Fassung zu erhalten. Und das war eben das angesprochene 3DS-Remake, was auch einfach nochmal 3 Jahre braucht, um überhaupt hier veröffentlicht zu werden, weil das Original in Japan wurde 2013 veröffentlicht. Die Vorstellung, dass ich im Februar 2026 das Spiel in einer modernen Fassung spielen kann, das finde ich mega, ja. Aber vorsichtig, es ist eigentlich ein langes Spiel und hat auch keine so klassische Haupthandlung. Es gibt halt so eine Rahmenhandlung, die alles zusammenhält, klar, aber das eigentliche Spiel besteht darin, dass man quasi von Side-Story zu Side-Story geht, von Insel zu Insel und da die Probleme löst und dann weiterzieht. Dabei müsst ihr dann verstreute Steinfragmente finden und die öffnen dann Portale zur längst vergangenen Zeiten. Und so ist es einfach so, dass ihr quasi jede Insel in der Gegenwart und in der Vergangenheit betreten werdet, dadurch oder da dann immer neue Aufgaben lösen müsst, neue Charaktere kennenlernt, es ist so ein bisschen Stückwerk, aber es ist sehr liebevolles Stückwerk und die einzelnen Inselhandlungen haben auch miteinander nichts zu tun, das ist wirklich so abgeschlossene Episoden. Also Dragon Quest 7 ist eigentlich ein Spiel voller, ich weiß nicht, wie viele Inseln es gibt, aber dann hat man seine 10, 12 großen Nebenstories, die man neben der Hauptstory hat, und die wird man dann einfach dann spielen. Das Kampfsystem wurde modernisiert, so hat dann jetzt auch jeder Job eine einzigartige Fähigkeit, das ist, glaube ich, neu. Die Kampfgeschwindigkeit könnt ihr anpassen oder gar in einen automatischen Kampfmodus wechseln, das ist fürs Grinden sicherlich ganz praktisch und endlich könnt ihr einen Nebenjob ausrüsten und damit 2 Berufungen gleichzeitig haben. Gott sei Dank, denn in der Vergangenheit war es nervig, verschiedene Berufe zu leveln und das sollte dann doch jetzt deutlich einfacher gehen, zumal man, glaube ich, jetzt auch, ich weiß nicht, ob man immer wechseln kann, die Berufe, aber man soll sie leichter wechseln können, weil früher musste man immer zu einem Tempel gehen, um dann da die Berufe zu wechseln, was dann auch dazu beigetragen hat, dass das Spiel so unfassbar lang ist. Außerdem soll es dann auch, deswegen, da sind wir gerade bei der Länge, an der Struktur des Spiels Änderungen geben. Square Enix möchte den Handlungsverlauf straffen. Ja, soll also kein 100-Stunden-Spiel mehr werden, 100-plus-Stunden-Spiel wahrscheinlich, wie das Original. Ich glaube, das 3DS war aber auch schon so ein 70-Stunden-Spiel, wurde schon mal deutlich gekürzt. Und jetzt werden eben auch Nebenhandlungen gestrichen, die wenig oder keine direkte Relevanz zum Hauptszenario haben. Da gingen bei mir die Alarmglocken einerseits hoch, aber andererseits hat Square Enix auch gesagt, dass sie auch völlig neue Szenarien einführen. Also irgendwie, es wird was gestrichen, es wird was Neues eingeführt und am Ende soll alles das rundere Spielerlebnis sein. Und deswegen heißt das Spiel wahrscheinlich Reimagined. Und ich bin sehr gespannt, was sie dann daraus machen. Optisch sieht einfach alles traumhaft aus und ich finde es auch so genial, dass man jetzt die letzten Jahre als Dragon Quest Fan irgendwie jedes Jahr irgendwas bekommen hat. Also 2023 Dragon Quest Monsters, davor das Jahr Dragon Quest Treasures, Treasures war jetzt nicht so ein gutes Spiel, aber Dragon Quest Monsters war eigentlich ziemlich cool. Dann letztes Jahr Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Dieses Jahr kommt Dragon Quest 1 und 2 HD 2D Remake und im nächsten Jahr dann eben Dragon Quest 7 Reimagined. Hammer. Wir essen gut als Dragon Quest Fans. Kommen wir zu einem Thema, das sehr gemischt aufgefasst wurde. Der neueste Metroid Prime 4 Beyond Trailer. Recht kurz und knackig. Und manch einer dachte am Anfang, es würde sich um Spin-Off handeln, da man eben Samus auf so einem Motorbike sah. Und ja, Samus fuhr dann durch eine Wüste. Und die Wüste sah etwas leblos aus. Aber es ist eben eine Wüste. Und das wurde kritisiert. Und ja, grafisch könnte es schöner sein. Es ist aber irgendwo auch immer noch ein Switch-Einspiel. Und es wurde viel gemeckert einfach über diesen Trailer. Auch wurde jetzt witzigerweise gemeckert, dass nichts im Trailer kommentiert wurde. Also man hat nur gezeigt. Es hat keiner mehr irgendwie gesprochen. Und der letzte Trailer wurde dafür kritisiert, dass so viel gesprochen wurde. Es ist schwierig, die Leute zufriedenzustellen. Wir wollen ein neues Metroid Prime. Metroid Prime 4 ist zu sehr Metroid. Wir wollen etwas Neues. Ach, bitte kein Motorbike und offene Reale. Das ist nicht mein Metroid. Also, das ist so ein Hin und Her und das ist ja echt, das ist schwierig. Wann haben wir eigentlich aufgehört, uns einfach zu freuen und das Endprodukt abzuwarten? Das Spiel war eine Entwicklungshölle und wurde vor 8 Jahren angekündigt. Es erscheint dieses Jahr am 4. Dezember und damit 18 Jahre nach dem letzten Metroid Prime Hauptspiel. Es ist verrückt, wenn man drüber nachdenkt, und ich hoffe, dass es sich irgendwie halbwegs gut verkauft, damit wir ein Metroid Prime 5 bekommen, ohne weitere 18 Jahre darauf warten zu müssen. Ich gebe dabei aber auch zu, dass mich kein Trailer so richtig aus den Socken gehauen hat. Das Marketing ist nicht perfekt und ich glaube auch nicht, dass die Trailer jemandem das Spiel verkaufen, der keine Erfahrung mit Metroid Prime hat. Vielleicht ist wirklich eine Metroid Prime 4 direkt notwendig, aber dafür wäre eben noch genug Zeit, da das Spiel ja erst in fast drei Monaten erscheint, ein bisschen weniger. Ich meine, Kirby Air Riders bekommt bald eine zweite Direct, wie jetzt auch bestätigt wurde. Außerdem bekommt das Spiel auch eine neue Serie an neuen Amiibos, die man im Spiel dann auch trainieren kann, wie damals bei Smash Bros. Außerdem lassen sich Maschine und Rider tauschen. Zusammen mit dem Spiel am 20. November erscheinen 2 Amiibos. Einmal Kirby und Warp Stern und dann Bandana Waddle Dee mit Flügelstern. Ein Paket, also kostet 39,99 €, wo wir dann wieder bei der Preisdiskussion von eben wären. Wobei es hier irgendwie ja 2 Amiibos pro Paket sind. Fahrzeug und Fahrer sind quasi 2 Amiibos, wenn man so will. Und die können dann getauscht werden. Ihr könnt also Waddle Dee auf die Maschine von Kirby, also dem Warp-Stern, setzen. Oder Kirby auf den Flügelstern von Waddle Dee, sobald ihr beide Amiibos besitzt. Da nur 2 Packs bisher angekündigt sind, ist dieses Feature ausbaufähig. Aber deswegen haben die einfach auch gesagt, wir werden mehr Amiibos dieser Serie veröffentlichen, ohne zu verraten, um welche es sich handelt. Ich denke aber einfach, dass einfach ja wahrscheinlich jeder Fahrer einen Amiibo bekommt. Und damit wird das ein richtig teurer Spaß. Vor allen Dingen für mich, weil ich die wahrscheinlich alle kaufen werde. Denn ich finde, dass die richtig gut aussehen. Und wo wir bei gut aussehenden Amiibos sind, Metroid Prime 4 bekommt auch 3 Amiibos. Einmal Samus im goldenen Anzug und cooler Schießhaltung. Kostenpunkt 19,99 €. Wie gesagt, der normale Standardpreis mittlerweile. Zumindest für normal große Amiibos. Für 29,99 € gibt es wieder einen größeren Amiibo. Und zwar Samus und Viola. Wobei Viola eben der Name des Motorbikes ist. Und mit Veröffentlichung des Spiels am 4. Dezember gibt es auch noch ein Amiibo in Normalgröße. Und zwar von Silux, dem Hauptgegner im Spiel. Und das kostet deswegen auch 19,99 €. Warum man die jetzt getrennt hat, dass die einen am 20. Kommen die am 20.? Dass die einen auf jeden Fall im November kommen und die anderen im Dezember, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Vielleicht war es ursprünglich geplant, das Spiel doch im November zu veröffentlichen. Wer weiß. Aber nicht vergessen, bei den ganzen Amiibo-Gedöns, Händler wie Amazon haben oft mal dann nach einer Zeit die Amiibos rabattiert, also günstiger. Und da lohnt es sich manchmal dann auch da wieder zu warten, weil aktuell kosten, glaube ich, die Zelda-Amiibos oder haben in dieser Woche 15 € gekostet, seit 20 €. Ich rede von den Zelda-Amiibos von diesem Jahr. Also wer ein bisschen sparen will, der kann auch ein bisschen warten, eventuell. Als Metroid-Fan werde ich mir aber alle gönnen. Persönlich freue ich mich, dass neue Amiibos kommen, auch wenn mir so langsam der Platz ausgeht. 2 Hängevitrinen sind bei mir voll und so muss ich dann nun mal den Zelda- und Metroid-Amiibos vielleicht anders präsentieren, vielleicht eine eigene Vitrine dafür bauen oder so. Oder ins Büro stellen, ich weiß es nicht. Eine weitere Ankündigung, die dann aber auch sehr gemischt aufgenommen wurde, war der DLC zu Donkey Kong Bonanza für satte 19,99 €. Könnt ihr auch dann die DK-Insel und Smaragdrausch kaufen. Und es ist irgendwie Hammer, die DK-Insel zu besuchen und allerlei bekannte Charaktere zu treffen. Aber ich hätte mir eben die DK-Insel als echte Singleplayer-Erweiterung gewünscht. Also mit neuen Aufgaben und vor allen Dingen Platforming-Level. Aber das ist eigentlich nur so ein Schauplatz, um rumzulaufen, die Charaktere zu sehen und dann halt als Schauplatz für diesen Smaragdrausch-Roguelike-Modus zu dienen. Denn dann müsst ihr innerhalb eines Zeitlimits die Umgebung zerstören, um dann so viele Smaragde wie möglich zu sammeln. Und die Boni und Fähigkeiten, die ihr währenddessen sammelt, werden dann nach jeder Runde zurückgesetzt, weil eben roguelike. Und je nachdem, wie gut ihr wart, bekommt ihr dann neue Outfits oder hier Schallplatten. Als kleine Ehrenrettung sei gesagt, dass dann ihr auch weitere Schichten besuchen könnt, also andere Level und dann diesen Modus spielen könnt. Also es ist nicht nur für DK Island. Aber ich meine, ich liebe das Hauptspiel, fühle mich aber von diesem DLC gar nicht mal abgeholt und für 20 Euro doppelt nicht. Da hole ich mir lieber eine Amiibo für. Nee, aber wirklich, ähnliche Modi haben andere Spieleentwickler als kostenlose Erweiterung nachgeliefert. Und deswegen, ja, ich meine, das kann spielerisch total super sein. Ich habe es ja nicht gespielt, aber es holt mich halt nicht ab. Und ja, schade. Als kostenlose Erweiterung hätte ich es probiert oder für sehr wenig Geld. So nicht. Genauso unglücklich fand ich auch, dass in einem nichtssagenden Trailer die erste kostenpflichtige Erweiterung für Pokémon Legenden ZA, wie nennen wir das jetzt eigentlich? Egal, namens Mega Dimension angekündigt wurde. Für 29,99 € bekommt ihr ab dem 16. Oktober Holo-Kleidungsstücke X und Y und ab dem 28. Februar 2026 eine neue zusätzliche Handlung. Es ist immer doof, wenn DLC für ein Spiel angekündigt wird, was noch gar nicht erschienen ist. Klar, mittlerweile bekommt jedes Pokémon-Spiel ein Story-DLC, aber es wäre dann cleverer gewesen, den DLC im Februar bei der nächsten Nintendo Direct anzukündigen und dann im März zu veröffentlichen. Irgendwie, so hat das ein bisschen Geschmäckle. Gefallen hat mir dagegen die Ankündigung von einem weiteren Switch 2 exklusiven Spiel, Pokémon Pokopia, schlüpft in die Rolle eines Ditto und verwandelt ein leeres Land in einen Wohnort für eine Vielzahl von Pokémon. Ihr könnt hier Bären, Steine und Holz sammeln, Möbel herstellen, Gemüse ernten und Häuser bauen. Es ist eben sowas wie Dragon Quest Builders oder Animal Crossing, nur eben im Pokémon-Universum. Finde die Idee ziemlich cool und ich mag so chillige Spiele. Und manche fanden diesen Ditto-Menschen so creepy, weil er dann auch so, wenn er Gras sät, so Pflanzenarme bekommt und so weiter. Aber das ist ja auch der Sinn der Sache. Ditto imitiert nur und Ditto imitiert hier einen Menschen und der sieht deswegen so komisch aus. Und aus Lore-Sicht macht das doch alles Sinn, dass man diesen Weg geht, da Ditto eben mit Pokémon reden kann. Und ich finde das eigentlich, auch weil das, ich finde das cool vom Design und auch da hörte ich dann viel Gemecker über das Aussehen des Spiels und das kann ich aber irgendwann auch alles nicht ernst nehmen, weil irgendwie Animal Crossing finden sie alle toll, wenn dann so ein Spiel für Pokémon rauskommt, heißt auch immer, oh nein, Game Freak, wie können die denn ein Spiel für die Switch 2 veröffentlichen, was so schlecht aussieht. Also, und sobald der nächste Animal Crossing Trailer kommt, sind alle wieder am Abfeiern. Also ich verstehe das manchmal nicht. Es sieht doch solide und okay aus. Ich habe jetzt nicht ein moderneres, ich habe jetzt nicht kein Pokémon im Horizon-Optik irgendwie erwartet oder irgendwie sowas. Ich wäre auch happy, wenn Nintendo wirklich bei so diesem beliebten alten Stil bleibt und sich darauf konzentriert, dass die Spiele nachher in 1440p 4K mit 60 FPS laufen, hätte ich ein bisschen mehr von. Ja, das Spiel jedenfalls kommt im nächsten Jahr, exklusiv für die Switch 2. Ich bin gespannt. Mischung aus Animal Crossing und Pokémon könnte ein echter Verkaufsschlager werden, auch wenn ich weiß, dass die Pokémon-Spin-Off-Spiele in der Regel sich nicht so gut verkaufen. In Sachen Third-Party-Support wurde auch einiges geboten. Ich erwähnte bereits Dragon Quest 7 Reimagined und Final Fantasy 7 Remake, aber Capcom hatte einen neuen Trailer zu Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflections dabei und da wurde dann auch bestätigt, dass das Spiel am 13. März 2026 erscheinen wird. Sehr schön, ich mochte die Vorgänger. Und Monster Hunter 3 sieht auf Switch 2 extrem vielversprechend aus. Koei Tecmo bringt dann noch ein Remake des Horrorklassikers Fatal Frame 2 Anfang 2026 auf den Markt. Außerdem erscheint Dynasty Warriors Origins am 22. Januar 2026 für Switch 2. Ist übrigens auch der gleiche Tag, an dem das Spiel ein DLC erhalten wird. Der DLC ist aber nicht bei dem Spiel dabei, sondern muss separat gekauft werden. Dann hatten wir kleinere Spiele wie den Wash Simulator 2, der diesen Herbst kommt, oder auch das Puzzle-Spiel Suika Game Planet, wo ihr dann so Früchte miteinander kombinieren müsst. Ich weiß, der Vorgänger auf der Switch war sehr beliebt, wenn ich mich so richtig erinnere. Die Mortal Kombat Legacy Edition scheint auch für die Switch 1 und 2 am 30. Oktober im eShop und als physische Fassung am 12. Dezember. Und ja, da sind dann alle Spiele auch auf der Switch 2 Cartridge drauf. Dafür kostet dann das alles mehr als die digitale Variante. Mit Danganronpa 2x2 erscheint nächstes Jahr dann der Remaster zu Danganronpa 2. Ergänzt um einen neuen Handlungsstrang, und dieses Szenario soll vom Umfang her mit dem Originalspiel vergleichbar sein, und so, dass man quasi zwei Spiele in einem bekommt, wenn man so will, und deswegen auch diese Namensgebung 2x2. Die größte Ankündigung war aber natürlich Resident Evil Requiem. Ich hätte nicht damit gerechnet, dieses Spiel auch für die Switch 2 zu sehen, doch wir bekommen es, und zwar direkt am 27. Februar, zeitgleich mit PS5, Xbox Series X und PC, natürlich auch Xbox Series S. Man hat in diesem komplett neuen Trailer dann auch schon die Abstriche gesehen, die qualitativen optischen Abstriche, die es dann auf der Switch 2 gab, aber für ein Switch 2 Spiel sah das, glaube ich, ganz gut aus. Und da Capcom findet, dass das nicht genug Resident Evil Spiele für die Switch 2 sind, wurden dann auch Resident Evil 7 und Resident Evil Village für den 27. Februar angekündigt, was ich persönlich nicht verstehe. Ich hätte die einfach jetzt veröffentlicht, irgendwie. Doch jetzt nicht drei Resident Evil Spiele an einem Tag. Aber trotzdem große Nummer, wenn man bedenkt, dass die Spiele für die Switch 1 nur als Cloud-Version veröffentlicht wurden. Und die letzte Spielankündigung der Direct war dann Fire Emblem Fortune's Weave. Ja, richtig, ein neues Fire Emblem erscheint im nächsten Jahr, nachdem wir jahrelang immer nur hörten, dass ein Remake eines NES-Spiels in der Mache sei, kommt dann nun doch ein komplett neues Spiel, das außerdem mit Three Houses verbunden ist. Ach, was hat mich diese Ankündigung gefreut, auch wenn dann manche YouTuber meinten, dass das doch kein Spiel sei, um an eine Direct zu beenden. Ja, ist okay. Ihr wollt halt oft irgendwie immer nur Mario, Zelda, Smash und ignoriert 70% des Nintendo-Angebots. Egal. Fortune's Reeve spielt in einer großen Stadt, die große Ähnlichkeiten zum antiken Rom hat, inklusive Gladiatoren-Arena und Aquädukte. Gleichzeitig hat man in einem Kampf dann aber auch gesehen, dass ein Gegner eine Uzi in der Hand hatte. Von daher mal gucken, wo das dann jetzt hingeht. So irgendwie, das ist ein wilder Mix. Gefühlt müsste es vor Three Houses spielen, aufgrund des generellen Fantasy-Settings und eben dieses antike Rom-Optik. Aber am Ende gab es Hinweise, dass es nach Three Houses spielen könnte. Das werden wir wohl in den nächsten Monaten dann herausfinden. Optisch sah es gut aus, auch der Abschnitt, wo man durch die Stadt rennt. Arzt, die gefällt mir besser als bei Three Houses. Es gibt anscheinend jetzt vier Häuser, und dann gibt es einige Elemente von Engage oder älteren Fire Emblem Spielen zurück. Ich glaube, Waffendreieck ist wieder dabei. Wetter beeinflusst wieder das Spielgeschehen. Ob es wieder ein Kalendersystem wie bei Persona geben wird, das ist noch offen. Haben wir in dem Trailer zumindest nichts zu gesehen. Eine Ankündigung hat mir persönlich dann doch noch sehr gefallen, und zwar werden die Nintendo Classics ab 17. Februar um den Virtual Boy erweitert. Ich hatte nie einen Virtual Boy, es gab auch nur um die 20 Spiele dafür. Und daher habe ich es irgendwie echt so gefeiert, dass Nintendo 14 Spiele davon für Nintendo Classic mit über einen gewissen Zeitraum veröffentlichen wird. Ihr benötigt einen Nintendo Switch Online plus Erweiterungspaket, Mitgliedschaft und spezielles Zubehör, damit es dann mit dem räumlichen Sehen klappt. Entweder ein Virtual Boy Karton aus Pappe für 19,99 €, wo ihr dann eure Switch reinsteckt und dann durch Linsen schaut. Alle, die Labo hatten, wissen, wie das funktioniert. Oder aber ihr kauft euch für 79,99 € einen Virtual Boy aus Plastik, wo ihr dann im Helm eure Switch 1 oder Switch 2 reinsteckt und dann so die Spiele spielen könnt. Und natürlich habe ich diese Variante vorbestellt. Ja, 79,99 € ist viel Geld für etwas Plastik. Kostet übrigens in den USA $99 und 99 Cent. Aber ist mir egal. Vor Wochen habe ich mir mal bei eBay angeschaut, wie teuer da Virtual Boys so sind und vor allem die Spiele. Und das war nicht mehr feierlich, was Preise angeht. ich wollte diese Spiele spielen, und zwar, das werde ich jetzt im nächsten Jahr, und das authentischer, als ich gedacht hätte, mit eben diesem Plastiknachbau. Und irgendwann landet der dann eben als Teil der Deko bei mir in einer Vitrine. Und ja, ich hätte nie im Leben gedacht, dass Nintendo sich an ihrem größten Flop erinnert und den dann so ins Rampenlicht stellt. Und das ist so das alte Thema, man kann eben Nintendo nicht vorhersehen, zumindest nicht, was sie als nächstes machen, sind diesbezüglich etwas unberechenbar. Und das war im Prinzip die Direct. Und ja, es war keine Direct mit großen Ankündigungen, aber irgendwie ist das auch okay so. Die Switch 2 verkauft sich gerade gut und seien wir ehrlich, aktuell haben primär irgendwelche Hardcore-Nintendo-Fans eine Switch 2 und dann macht es irgendwie auch Sinn, so kleinere Serien wie Fire Emblem eine Chance zu geben, in Kirby Air Riders rauszubringen. Ja, diesen Mario Tennis zu veröffentlichen, wo Leute auch immer vergessen, das letzte Mal Tennis hat sich 4,5 Millionen Mal verkauft. Das beste Metroid-Spiel hat sich 3,3 Millionen Mal verkauft. Also das ist dann auch immer so die Bubble, die wir als Hardcore-Fans manchmal so haben, indem wir sagen, hey, wir brauchen ein neues Metroid und das und jenes. Ich meine, wir kriegen jetzt ein neues Metroid, aber so vom Prinzip. Diese ganzen anderen Serien, auch so ein Yoshi-Spiel verkauft sich immer locker über 3 Millionen Mal. Das sind alles so kleine Serien, die sich gut verkaufen und auch die so ein Line-Up ein bisschen abrunden. Und dann, ich meine, im Frühjahr werden dann Leute sagen, ha, ich will so ein bisschen Multiplayer-Spiele spielen. Ah ja, nimm Mario Kart World, nimm Kirby Air Riders, nimm Mario Tennis und hier Mario Bros. Wonder hat auch Multiplayer. Oder hey, ich brauche für meine Kinder irgendwie eine Switch. Ja, hier, wir haben ein Pokémon, wir haben Donkey Kong, Kirby Air Riders, Mario Tennis, was weiß ich, Yoshi. Ja, also das Line-Up wird immer runder und vielfältiger. Und wir kriegen jetzt eben von Oktober bis Dezember jeden Monat ein Nintendo-Spiel für die Switch 2. Also Pokémon Legenden ZA am 16. Oktober, Hyrule Warriors Chronik der Versiegelung am 6. November, Kirby Air Riders am 20. November, Metroid Prime 4 Beyond am 4. Dezember. Starkes Herbst-Line-Up. Im Januar wird dann mal kurz durchgeschnauft, bevor es dann am 12. Februar eben mit Mario Tennis Fever weitergeht. Yoshi and the Mysterious Book könnte ein März-Titel werden. Also von daher könnte es auch sein, dass es da weitergeht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Pokémon Pokopia und Fire Emblem Fortune 3 beide vor Juli erscheinen und damit noch so ein Jahr 1 Spiel werden könnten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch nicht den großen Herbsttitel kennen für nächstes Jahr. Wir kennen einfach nur einen Teil des 2026er Lineups und das meistens im Frühjahr. Und wir werden im Februar wahrscheinlich die nächste Direct haben und dann werden wir über die Spiele aufklärt, die dann eben im Frühjahr, im Sommer, vielleicht Frühherbst erscheinen. Und dann werden wir wieder eine im Juni haben und dann wieder eine Direct im September. Ja, also wir machen das alles doch nicht zum ersten Mal. Ja, Nintendo hat mehrere Directs. Und ich finde es gut, dass Nintendo zwischen Ankündigung und Veröffentlichung jetzt mittlerweile nur noch ein paar Monate Zeit lässt. Vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht 9 Monate. Finde ich viel angenehmer, als jahrelang irgendwie einem Spiel entgegenzufiebern. Das war hoffentlich die große Lehre, die Nintendo aus der viel zu frühen Ankündigung von Metroid Prime 4 gelernt hat. Ich verstehe also insgesamt nicht, wie diese Direct niedergemacht wird. Es war doch eine ganz solide, okaye Nintendo Direct und in 4-5 Monaten kommt die nächste und 3-4 Monate später kommt dann die nächste und so weiter und so fort. Und das ist jetzt nicht die Direct gewesen, die irgendwie über das Schicksal der Switch 2 erscheint. Switch 2 verkauft sich, wie gesagt, gut. Und wir reden hier gerade über das erste Jahr der Switch 2 und gucken, was im zweiten Jahr passiert. Aber die Konsole wird für 6, 7, 8 Jahre im Handel sein. Also da alle eure Lieblingsspiele werden noch kommen. Und ja, ich verstehe, wenn man Nintendo für die Preisstrategie ein bisschen kritisiert oder für die Amiibos. Aber das Spieler-Line-Up ist doch echt gut. Jeder hat einen anderen Spielergeschmack. Und das heißt ja jetzt nur nicht, weil einem jetzt die Spiele, die gerade angekündigt sind, einem nicht gefallen, wird daraus ja kein allgemeingültiges Switch hat keine Spiele. Lasst uns doch die Zeit einfach genießen. Es kommen viele Spiele für alle Systeme und die nächste Nintendo Direct kommt bestimmt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas.